Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Schulsozialarbeit-Podcasts. Auch in der heutigen Folge wollen wir ja so die Themenreihe fortsetzen, die wir in letzter Zeit schon begonnen haben. Auch heute wird es wieder um ein Thema gehen, was gerade unter Pandemiebedingungen nochmal von gesellschaftlicher Relevanz gewonnen hat. Im weitesten Sinne wird es gehen um den Bereich Niedergeschlagenheit, Motivationslosigkeit, manchmal hört man da auch den Ausdruck der depressiven Phasen. Und Tobias und ich werden dieses Thema nicht alleine bestreiten, sondern wir sind sehr froh, dass wir Herrn Gutzweiler für das heutige Gespräch gewinnen konnten. Herr Gutzweiler arbeitet in der Landauer Psychotherapieambulanz für Kinder und Jugendliche. Und da möchten wir uns zunächst mal herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen für das heutige Gespräch. Und zu Beginn würde ich da einfach direkt das Wort an Sie übergeben, dass Sie sich auch selbst noch mal kurz den Leuten vorstellen können.
Ja, danke schön und danke für die Einladung. Ich bin Raphael Gutzweiler. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut hier eben in Landau in der Psychotherapieumlands für Kinder und Jugendliche. Und ich bin auch Doktorand am Lehrstuhl, der dazugehört. Das ist der Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Uni Landau. Und ich bin gespannt, was heute für Fragen kommen und was für Themen heute alles besprochen werden.
Ja, sehr schön. Schön, dass es auch geklappt hat. Genau, wie der Alexander ja gesagt hat, haben wir die letzten Folgen damit verbracht, das Thema so ein bisschen aus Sicht der SV beziehungsweise auch der Schüler- und Kinderschaft anzugucken und haben uns heute überlegt, mal den Blick auf die Eltern zu richten, wie es sich anfühlt, für Eltern mit dieser Situation umzugehen, dass die Kinder sich zum Beispiel weiter zurückziehen oder es ihnen nicht so gut geht. Und da ist die Frage an Sie, was würden Sie vielleicht Eltern raten, wenn die so eine Art von Hilflosigkeit erleben?
Genau. Zuerst mal denke ich, es ist wichtig wahrzunehmen und sie auch bewusst zu machen, dass die Corona-Welle, die da letztes Jahr auf uns zukam, dass sie natürlich erstmal für alle total unfassbar waren, nicht wirklich greifbar und einfach auch eine Bedrohung darstellte, die man nicht so wirklich greifen konnte. Und wenn so ich nenne es jetzt mal ein traumatisches Erlebnis auf uns zukommt, so eine Bedrohung auf uns zukommt, dann reagieren wir alle erstmal wie Steinzeitmenschen. Das heißt, wir sind total wach, wir achten auf das, wie ändern sich gerade die Zahlen, was für Nachrichten kommen gerade zum Thema rein. Merken das vielleicht auch selbst an unserem eigenen Herzschlag oder im Körper. Wir sind total wach, aufmerksam auf alles das, was auf uns rum vorgeht. Das ist total wichtig, weil als Steinzeitmenschen es eigentlich sehr überlebenswert war, darauf zu achten, wo denn jetzt gerade das Säbelzahntiger steht. Das heißt, die erste Reaktion mit dieser Daueraufmerksamkeit und Dauergefühl oder Stress zu stehen, ist erstmal was komplett Normales. Und das ist so ein bisschen es gibt so die drei Fs in Reaktion auf Bedrohungen, die wir sicher damals bei uns auch festgestellt haben. Die drei Fs kommen aus dem Englischen, ist einmal Fight, Flight und Freeze. Das sind die drei Hauptreaktionen auf Angst. Einmal die Aufmerksamkeit, der Feind, der vor mir steht, der Säbelzahntiger, der vor mir steht. Ich will kämpfen, ich will die Bedrohung fertig machen. Dazu brauche ich einen erhöhten Muskeltonus, dazu brauche ich einen fokussierten Blick auf den Angreifer. Das heißt, ich achte nur noch, im Beispiel Corona, jetzt nur noch auf das Thema Corona und alles andere fällt so ein bisschen weg. Andere erleben wiederum, dass sie total erstarren, dass sie sich totstellen, dass gar nichts mehr passiert, dass sie merken, ich bin total blockiert vom Denken, kann ich gar nicht mehr groß weiterdenken, bin nur in dem Moment oder kann überhaupt gar keinen klaren Gedanken fassen. War vor einem Säbelzahntiger manchmal vielleicht auch da hilfreich, dass der gedacht hat, ah gut, das Gegenüber ist sowieso schon tot, es lohnt sich jetzt auch nicht mehr zu jagen. Auch damals in der Steinzeit durchaus überlebenswert und überlebenswichtig. Und dann, was die häufigste Reaktion auch durchaus sein kann, und das merken Sie vielleicht bei Ihren Kindern, bei Ihren Jugendlichen, die sich zurückziehen, ist eben die Fluchttendenz, die wir im Angesicht von der Gefahr häufig erleben. Wir wollen Hauptsache weg, egal was passiert. Ja. Und da achten wir auch nicht mehr drauf, wie geht es den anderen, was passiert sonst noch um uns rum, sondern wir wollen einfach weg, wir wollen zurück in die Höhle. Das kennen Sie sicher von Ihren Jugendlichen. Die ziehen sich in ihr Zimmer zurück, schlagen die Tür zu, verstecken sich unter der Decke oder hinterm Handy, hinterm Laptop, hinterm iPad und wollen nur noch in Ruhe gelassen werden. Auch das erstmal komplett normale Reaktionen. Und das werden Sie von sich merken, das werden Sie von Ihren Kindern merken. Erstmal komplett normal. Allerdings ist das Ganze jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Und da haben Sie vollkommen recht, wenn Sie merken, Ihr Kind ist, hat sich immer noch zurückgezogen, kommt immer noch nicht aus dem Zimmer raus, dann ist es auch wichtig, wie Sie auch schon gemerkt haben, dass Sie darauf achten, was löst es bei Ihnen aus. Und wenn es in Ihnen das Gefühl der Hilflosigkeit auslöst, das ist der Sorge, die Sie haben um Ihr Kind, dann ist der erste Schritt total wichtig und auch absolut richtig, dass Sie das bei sich feststellen, die Sorgen, die Hilflosigkeit, und dass Sie das auch äußern. Und das ist so der erste große Schritt in die richtige Richtung. Das ist das Wichtigste, dass Sie das bei sich selbst feststellen und es auch akzeptieren, dass das so ist.
Okay. Sie haben jetzt so drei Phasen beschrieben. Sind es Strategien, die einzeln auftreten, oder ist es so eine Abfolge von den Dingen? Also das heißt, geht jemand direkt offensiv damit um und fällt dann vielleicht eher so ein bisschen in eine Lethargie, oder ist es eine jeweils ganz unterschiedliche Reaktion?
Das ist meistens komplett unterschiedlich. Die häufigste Reaktion, und das ist meistens das, was beispielsweise auch Patienten dann berichten, ist nicht Flucht, ist nicht Kampf. Also die aktiven Reaktionen auf so eine Bedrohung werden meistens nicht wahrgenommen, sondern die häufigste Reaktion ist dieses Passive, dieses Erstarren, dieses Totstellen. Was einfach von der Häufigkeit eigentlich mit der meisten berichtet wird.
Okay. Ja, das ist dann natürlich auch das, was Eltern am meisten in die Hilflosigkeit bringt, sage ich mal, ne? Weil es einfach auch schwer auszuhalten ist, wenn man sieht.
Es ist super schwer auszuhalten. Es ist einmal schwer auszuhalten, wenn man jemanden anderen sieht, der sich komplett totstellt, wo gar nichts mehr geht. Aber man kennt es natürlich auch von sich. Und gerade als Eltern möchte man ja irgendwas in der Hand haben, was man machen kann. Man möchte irgendwas aktiv machen. Man möchte aktiv dazu beitragen, dass es dem Kind besser geht. Und wenn dann die Wahrnehmung ist, ich kann gerade gar nichts tun oder ich möchte mich nur totstellen oder mein Kind stellt sich nur tot im übertragenen Sinne, ist das extrem frustrierend.
Was denken Sie, warum gerade das als so eine häufige Reaktion bei Kindern und Jugendlichen kommt?
Also tatsächlich nicht nur bei Kindern und Jugendlichen, sondern bei allen, also in den Menschen reingelegte, diese Totstellreaktion. Evolutionär könnte ich mir vorstellen, dass es einfach das Sinnvollste war oder die Strategie, die am meisten dazu beigetragen haben, dass wir überlebt haben. Und da ist es auch wichtig, dass wir, also diese Reaktion kann nur erfolgen, wenn wir die Angst tatsächlich verspüren. Und die Angst und eigentlich sämtliche Gefühle, die wir verspüren, sind ja total wichtig, weil sie uns eine Aussage darum geben, wie ist die Situation, mit der wir gerade konfrontiert sind, zu interpretieren. Bei der Angst haben wir eben entweder den Impuls zu kämpfen, dagegen anzugehen, uns totzustellen oder zu fliehen. Wir kennen das beispielsweise auch als Handlungsimpuls bei der Wut. Wenn wir richtig sauer sind, dann zeigt uns diese Wut an, dass wir gerade mit einer Situation konfrontiert sind, die nicht so ganz mit dem wirklich übereinstimmt, wie wir es uns vorstellen wollen. Das heißt, Handlungsimpuls bei der Wut ist das kaputt zu machen, das zu zerstören, das zu ändern, was dem widerstrebt, was uns widerstrebt. Das heißt, eigentlich ist es total sinnvoll, diese Wut zu verspüren. Und dementsprechend ist es auch extrem wichtig, in sich reinzufühlen und zu sagen, was spüre ich gerade? Was für einen Impuls habe ich gerade? Weil das uns eben auch ganz viel darüber sagen kann, über die Situation an sich.
Das klingt für mich so, als ob es für Eltern ein guter Ansatzpunkt sein könnte, anstatt über die Reaktion zu sprechen, auf das Gefühl des Auslösens dazu zu sprechen oder über das Fühlen zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Als Psychologe schlägt natürlich jetzt gerade mein Herz höher. genau, wie gesagt, der erste Schritt, mal wichtig zu schauen, was geht eigentlich in mir gerade vor? Was ist es, was in mir diesen Wunsch, jetzt unbedingt was machen zu wollen, auslöst? Was für ein Gefühl steckt hinten dran? Und dann das Gefühl dann auch wirklich zu benennen. Und zu sagen, boah, ich bin gerade extrem sauer, weil ich wahrnehme, dass du nur noch in deinem Zimmer bist. Oder ich habe gerade ein bisschen Sorgen, weil ich feststelle, dass du dich gar nicht mehr mit deinen Freunden triffst. Mhm. Auch hier zu sagen, dass man von sich aus ausgeht. Mhm. Also ich merke es gerade bei mir, dass ich gerade verärgert bin. Ich merke es gerade, dass ich sauer bin. Ich merke es gerade, dass ich Sorgen habe, dass ich ein bisschen ängstlich bin, dass ich unsicher bin, dass ich irritiert bin. Weil so die Jugendlichen auch nochmal die Möglichkeit haben, einzuschätzen, ist es jetzt eine generelle Situation oder ist es die Wahrnehmung seitens der Eltern, wie es denen geht. Mhm. Okay. Und so für sich auch nochmal besser einschätzen können, wie ist die Situation zu interpretieren.
Okay. Dann vielleicht auch eher, nachdem man es beschrieben hat, nicht zu fragen, wie geht es dir, sondern wie fühlst du dich?
Genau.
Ja,
okay. Ja. Und das ist schwierig. Das ist meistens auch hier in der Therapie, wenn ich bei Jugendlichen, die ich jetzt in Therapie komme, die Frage stelle, wie fühlst du dich, was für Gefühle hast du gerade gehabt? Da ist es so, dass in der Therapie die ersten, ich sage jetzt mal 5, 6 Sitzungen, da ein großes Fragezeichen kommt, beziehungsweise ins Gesicht geschrieben steht und erstmal nichts kommt. Weil das Thema Gefühle kaum in der Gesellschaft wirklich verankert ist. Und so die Fähigkeit, seine eigenen Gefühle zu entdecken, zu benennen können, auch zu differenzieren können, ist das jetzt Angst, ist es Panik, ist eine leichte Sorge, weil die Fähigkeit auch erst gelernt werden muss, aber, und das ist das Schöne daran, auch gelernt werden kann.
Ja, ja. Also das klingt auf jeden Fall sehr, sehr plausibel, dass man diesen Weg wählt, auch über die Gefühlsebene bei solchen Themen einzusteigen. Und ich glaube auch, dass ja vielleicht gerade der familiäre Kontext da auch ganz gut geeignet ist, um das anzustoßen, auch eben das Lernen über Gefühle zu sprechen, Gefühle benennen zu können. Was würden Sie denn aber sagen, wenn Eltern jetzt an einen Punkt kommen, wo sie vielleicht selbst nicht mehr weiter wissen, beziehungsweise wann würden Sie sagen, ist es denn generell angebracht, vielleicht auch aus dem familiären Kontext rauszugehen und sich Hilfe zu suchen oder Unterstützungsangebote wahrzunehmen?
Auch hier ist das Erste, finde ich, das Wichtigste, sich selbst einzugestehen oder sich selbst einzugestehen, komme ich mit den Strategien, die bisher funktioniert haben. Und die Strategien sind sicher in der Pubertät auch nicht mehr die gleichen, wie sie früher bei Kindern waren, komme ich mit den Strategien noch weiter. Habe ich versucht, die Strategien, die ich bislang angewandt habe, alle anzuwenden und kam die zu einem Ergebnis, was ich mir gewünscht habe. Und da wird es meistens so sein, okay, ich muss neue Strategien ausprobieren, weil die Strategien, die früher mit einem 3-4-Jährigen funktioniert haben, die funktionieren garantiert nicht mehr bei Jugendlichen. Dass man sich das eingesteht, dass die Strategien, die man hat, dass sie nicht mehr greifen, wenn die nicht mehr greifen. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung und absolut richtig zu sagen, die Strategien, die ich habe ich versucht auszuprobieren, die haben nicht funktioniert. Und jetzt frage ich in der Familie nach, frage ich bei Freunden nach, frage ich im Bekanntenkreis nach, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Habt ihr vielleicht eine coole Idee, wie ich mit meinen Jugendlichen, meiner Jugendlichen sprechen kann? Wie ich das, was mich besorgt, was mir Angst macht, was mich vielleicht auch sauer macht, wie ich damit umgehen kann? Von daher aus der Höhle raus auf andere zugehen, auf die im Verbund noch sind und schauen, was sind eure Strategien, Ideen sammeln. Und dann, wenn auch da ihre Erfahrung ist, ich komme nicht weiter, irgendwas macht mir Bauchkrummeln, es ist super wichtig, dass sie auf dieses Bauchkrummeln hören, dass sie auf ihre natürliche Intuition, die sie als Eltern haben, nur, also sie sind die Experten für ihr Kind. Wenn sie merken, mir ist nicht wohl dabei, dann ist es extrem wichtig, dann ist es sehr gut, dass sie das Gefühl haben. Dann hören sie auf das Gefühl und schauen dann, dass sie auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Ich finde den ersten Gedanken, den Sie da angesprochen haben, super wichtig. Also, dass so der erste Schritt gar nicht unbedingt direkt zu einer professionellen Unterstützung ist, sondern dass man mal im Bekannten- und im Freundeskreis auch schaut. Weil ich glaube, dass das schon bei vielen Familien auch noch so ein bisschen tabuisiert ist, auch gegenüber befreundeten Familien sogar, zuzugeben, dass man hier jetzt gerade vor einer Herausforderung steht, wo man vielleicht mit den bewährten Strategien nicht weiterkommt. Mhm. Insofern finde ich das sehr wichtig, auch nochmal zu betonen, dass das nichts ist, wofür man sich irgendwie schämen muss, sondern dass einen das immer selber weiterbringen kann, um nochmal mit den jeweiligen schwierigen Situationen besser umgehen zu können, den Schritt da auf andere zuzugehen.
Absolut. Wir haben das Thema, ich bin nicht allein, ist auch mit eines der Hauptfaktoren tatsächlich dann in der späteren Psychotherapie. Wenn man davon ausgeht, es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr jeder dritte Erwachsene im Laufe seines Lebens die Kriterien für eine psychische Störung mal erfüllt, die Zahlen schwanken so ein bisschen zwischen 30% und sogar 50%, dann weiß man einfach, dass da extrem viele betroffen sind. In der Angsttherapie ist es sogar, finde ich auch noch ziemlich eindrucksvoller, weil Angststörungen die häufigsten Störungen sind im Kindes- und Jugendalter, wo man davon weiß, dass ungefähr jedes zehnte Kind, jeder zehnte Jugendliche die Kriterien zumindest erfüllt für eine Angststörung. Da ist dann meistens so, dass ich so eine Liste von 100 Männchen auf dem Blatt habe und frage dann die Kinder, die Jugendlichen, du hast jetzt gesagt, du hast ziemlich starke Angst vor anderen zu sprechen. Und hast da die Sorge, dass du ausgelacht werden könntest, dass du dich blamieren könntest. Was glaubst du denn, wie viele andere Kinder, wie viele andere Jugendliche haben denn auch solche Ängste? Neben dem Kind, dem Jugendlichen, dann ist das Blatt mit den 100 Personen vor und die Aufgabe ist es dann mal anzukreuzen, wie viele das tatsächlich sind. Die meisten Jugendlichen kreuzen an sich an und kreuzen vielleicht noch eine oder zwei andere Personen an, bei denen sie davon ausgehen, dass die auch so eine übermäßige Angst haben. Und wenn ich dann mal anfange, meinen Stift rauszuholen und dann nicht nur eine Person ankreuze, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern insgesamt mindestens 10 von den 100 Leuten, dann ist auf einmal noch die Wahrnehmung eine ganz andere. Das ist nicht, ich bin der totale Exot, ich bin der Freak, sondern, okay, das ist tatsächlich ziemlich häufig so übermäßige Ängste.
Ja, klar, das schafft ja dann auch eine Form von Verbundenheit.
Ja, auf jeden Fall.
Und schärft einfach nochmal den Blick, dass es anderen auch so geht. Und das ist immer eine gute Feststellung. Das habe ich auch schon gemacht in vielen verschiedenen Bereichen. Also das ist natürlich, ja.
Und auch da bei der Angst ist es ja so, dass Angst an sich komplett normal ist. Genauso wie bei der Traurigkeit, Niedergeschlagenheit. Trauer und gedrückte Stimmung ist was komplett Normales. Auch Angst ist was komplett Normales. Und, wie ich eingangs gesagt habe, evolutionär auch super sinnvoll. Es hilft uns, die Gefühle. Und nur, wenn die Gefühle übermäßig sind. Das heißt, wenn die immer wieder auftreten, wenn die auch auftreten in solchen Situationen, in denen sie mir eigentlich gar nichts mehr bringen, in denen sie nicht mehr funktional sind, erst dann würde ich sagen, ist der Punkt erreicht, wo man sich überlegen sollte, komme ich mit meinen bisherigen Strategien noch damit zurecht oder mit meinen bisherigen Ressourcen? Es kann auch sein, dass die Eltern, dass die Freunde Ressourcen haben, um mit meinen eigenen übermäßigen Gefühlen umzugehen und ich komme damit letzten Endes ganz gut zurecht. Oder brauche ich professionelle Hilfe in dem Sinne, als dass ich Strategien erlerne, mit meinen übermäßigen Gefühlen umzugehen. Und das ist, wie man aus der Psychotherapieforschung weiß, dann auch echt gut möglich.
Was ich dann nochmal eine interessante Rückfrage fände, gerade auch für die Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche, Sie haben jetzt nochmal von professioneller Hilfe auch gesprochen, wie mache ich das denn? Also wie gehe ich denn am besten an die Sache ran, wenn ich mir so professionelle Hilfe suchen möchte?
Genau. Da finden wir tatsächlich, wenn wir in der Psychotherapie sind und über allgemein professionelle Hilfe sprechen, tatsächlich auch ganz viel Ratlosigkeit zu, was gibt es denn da angeboten. Denn aus Therapeutensicht gibt es da einen ganzen Strauß von Beratungsstellen, von Hilfsangeboten, die doch oft nicht so weit verbreitet sind, wie man sich als Therapeut, wie man sich auf Seiten des Hilfesystems wünscht. Mhm. Da gibt es beispielsweise die psychologischen Beratungsstellen. Es gibt die Nummer gegen Kummer, die ich auch häufig oder eigentlich so wie immer den Jugendlichen empfehle. Mhm. Es gibt die Telefonseelsorge. Es gibt die, gerade die Jugendlichen, die U25 Notmail. Also letzten Endes ganz viele Angebote, die auch unterschiedlich stark von der Abstufung her sind. Das heißt, so niedrigschwellige Angebote würde ich auf jeden Fall mal die psychologischen Beratungsstellen empfehlen oder allgemeinen Beratungsstellen, Sozialberatungsstellen oder, und das bietet sich im Moment auch besonders gut an, dass sie sich sicher auch mal an den Schulsozialarbeiter, an die Schulsozialarbeiterin wenden können, die dann wiederum auch weiterverweisen kann.
Ja, durchaus.
Gehört ja somit zu unseren zentralen Aufgabenbereichen auf jeden Fall.
Genau. Ja.
Und also ich bleibe noch mal ganz kurz bei dem Thema, also ohne jetzt dazu zu hartnäckig sein zu wollen. Angenommen, man entscheidet sich dafür, den Schritt zu gehen zur Therapie. Wie mache ich das?
Genau. Vorweg ist es, glaube ich, immer ganz gut, wenn Sie das Gefühl haben, irgendwas ist auffällig oder ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt noch normales Verhalten ist oder nicht, dass Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen und wenn es nur ist, dass am Schluss rauskommt, alles ist gut. Weil dann können Sie für sich sagen, ich habe alles probiert und ich habe mir Sorgen gemacht und es war auch in Ordnung, dass Sie sich Sorgen gemacht haben. Es war auch gut, dass Sie sich Sorgen gemacht haben. Was ja auch dafür spricht, dass Sie Ihr Kind, Ihr Jugendlichen gut kennen und sich auch um Sie sorgen. Und dann ist es so, wenn es jetzt beispielsweise um Psychotherapie geht, mit der Frage, sollte mein Kind das in Anspruch nehmen oder nicht, gibt es die Möglichkeiten über die Seite der Landespsychotherapeutenkammer. Da wird der Link vielleicht auch nochmal auf die Website gestellt.
Ja, ich glaube, wir fassen ein paar Links zusammen.
Ja, genau, die Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, da gibt es einen Reiter auf der Seite für Patienten mit einem Psychotherapeutenfinder. Das heißt, da kann man seine Postleitzahl eingeben und bekommt dann angezeigt, welche Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen gibt es in der Umgebung. Dann läuft es so ab, dass man sich da telefonisch meldet, hoffentlich dann bald auch einen Termin für ein Erstgespräch vermittelt bekommt, dass man sich im Erstgespräch mal gemeinsam kennenlernt, schaut, wer ist es, der gegenüber sitzt oder die gegenüber sitzt, was für ein Thema bringe ich mit. Da ist es für Jugendliche ab 15 Jahren, die können von sich aus das auch natürlich ohne Eltern machen. Aber manche Therapeuten sind auch sehr froh, wenn die Eltern auch noch mit dabei sind und eben auch ihre Sicht der Dinge schildern.
Okay. Ja, wir hatten es vorhin so ein kleines bisschen auch darüber, dass während der Pandemie einfach auch schlechte Stimmung und negative Gefühle einfach typisch sind als Reaktion auf die Belastungen, auf die Angst und auf das Unbekannte.